Nidals Familie hatte in Gaza-Stadt ein schönes Haus.
Mein Vater hat geackert, das Haus wirklich aufzubauen.
Die ganze Familie hat dabei mitgeholfen.
Wir haben alle das Haus mit unserem, sag ich mal so, Blut und Schweiß aufgebaut.
Dieses Haus gibt's inzwischen nicht mehr. Es liegt in Trümmern, sowie unzählige weitere Häuser im Gazastreifen. Und es gibt ja gerade verschiedene Pläne, wie es dort weitergehen könnte. Nur
tatsächlich hat man das Gefühl, dass hier die Politik überhaupt nicht die Menschen fragt, was die eigentlich wollen.
Das sagt unsere Korrespondentin Bettina Meyer. Wie blicken die Menschen aus Gaza auf die Pläne, die für ihre Zukunft gerade gemacht werden? Das fragen wir uns heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Was bedeuten die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, für Einzelne ganz konkret? Das schauen wir uns bei Unboxing News an. Ihr bekommt ganz persönliche Einblicke und auch die Hintergründe dazu. Heute ist Mittwoch, der 5. März 2025. Was bringt die Zukunft für die mehr als 2 Millionen Menschen im Gazastreifen? Wir haben alle mitbekommen, welche Ideen US-Präsident Donald Trump für die Region hat.
The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it.
Die USA würden den Gazastreifen übernehmen und besitzen, sagt Trump.
And I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent.
Er will den Gazastreifen in eine Riviera des Nahen Ostens verwandeln. Die Palästinenser im Gazastreifen zwangsumsiedeln in die Nachbarländer. Gestern hat die Arabische Liga, das ist ein Zusammenschluss verschiedener arabischer Länder, einen Gegenentwurf dazu vorgelegt. Den schauen wir uns gleich auch genauer an. Wir schauen aber erstmal auf die Situation derjenigen, um die es die ganze Zeit geht. Wir schauen auf die Menschen im Gazastreifen. Und das machen wir mit Nidal Bulbul.
Ich habe früher beruflich im Gazastreifen als Kriegsjournalist gearbeitet mit internationaler Nachrichtenagentur.
Nidal ist im Gazastreifen geboren und aufgewachsen. In seiner Zeit als Kriegsreporter verliert er bei einem Raketenangriff ein Bein. Er flieht nach Deutschland und lebt seit 2010 in Berlin. Und ich kenne Nidal schon lange. Wir sind befreundet. Ein großer Teil seiner Familie lebt nach wie vor in Gaza, also seine Eltern, Geschwister. Und er hat mir manchmal Bilder von ihrem Haus früher dort gezeigt. Was für ein Haus war das?
Wunderschönes Haus. Also da sieht man halt den Garten rund des Hauses, wo mein Vater immer Bäume gepflanzt hat. Meine Oma hat sich auch so eine kleine Ecke gebaut hinterm Haus, wo sie selbst auch Pflanzen gepflanzt hat, so Minze und Rosmarin und alles. Das sind die Kleinigkeiten, die ich mal denke und dann halt alle Erinnerungen, die uns gesammelt haben im Haus.
Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem darauffolgenden Krieg Israels gegen die Hamas im Gazastreifen, da musste Nidals Familie fliehen. Immer wieder von einer Notunterkunft in die nächste. Im Januar diesen Jahres ist dann eine Waffenruhe in Kraft getreten. Wo ist Nidals Familie jetzt und wie geht's denen?
Die sind seit letztem Monat schon wieder zurück zu dem Haus, aber sag ich mal so vor der Ruine, weil das Haus steht nicht mehr da. Und danach sind die halt in Schock, dass ihr Haus, den Ort, wo sie als sicherer Ort betrachtet hat, als Ruine steht.
Man kann auch gar nicht mehr reingehen oder so. Also es ist wirklich komplett in Schutt.
Ja.
Und wo ist deine Familie jetzt untergebracht?
Die sind nirgendwo untergebracht. Die sind vor dem Haus. Sie haben für sich ein Zelt gebaut und die haben nirgendwo anders zu gehen. Die ganze Stadt ist bodenbombardiert. Da ist nicht mehr Lebensversorgung gibt. Kein klares Wasser, kein Trinkwasser, kein Duschwasser, kein Strom, kein Internet, keine Schulen, keine Kliniks oder Krankenhäuser stehen. Sie müssen sich von Anfang an komplettes aufbauen. Und ich finde es so indifferent, arrogant, abgefahren, unmenschlich, dass viele dastehen im Außenwelt und das gucken und Entscheidungen machen für Menschen, die so einen Horror erlebt haben, ohne deren Richter zu betrachten, ohne deren Wünsche zu betrachten, was sie wirklich wollen.
Das heißt, wenn du solche Pläne hörst von Trump, der sagt, der Gazastreifen sei ja zerstört, da wolle doch niemand mehr leben, man würde das in eine Riviera des Nahen Ostens verwandeln, die Menschen dort umsiedeln, dann würde es denen ja auch besser gehen. Und Netanyahu, der israelische Premier, sitzt daneben, lächelt, findet die Idee verlockend und irgendwie gut. Was macht das dann mit dir, wenn du sowas hörst?
Ach, mag sein, dass sie halt Pläne haben. Die sehen die ganze Sache so wirtschaftlich. Das ist für sie als Investition. Aber Gaza ist nicht for sale. Die werden niemals das kaufen können. Nicht mit irgendeinem Preis. Die Menschen, die dort sind, die haben dieses Ort mit ihrem eigenen Blut gegossen. Sage ich mal so. Dass sie nicht für irgendwelchen Preis das Land verkaufen möchten oder das Land verlassen möchten. Mag sein, dass es, also der Meinung natürlich ist Unterschied in Gaza. Es gibt so viele Menschen, man kann es die auch nicht übel nehmen, nach so viel langer Zeit Horror, dass sie, wenn die Grenze aufgeht, dass sie Gazastreifen verlassen. Aber das Recht hat eigentlich jeder die Möglichkeit, sich zu bewegen, nach außen zu gehen, nach ein- und auszureisen. Wir sind als Menschen dort gesperrt seit über 20 Jahren und keiner sagt was.
Wenn deine Eltern, wenn du mit denen sprichst oder so, wäre das für die eine Option, den Gazastreifen zu verlassen?
Die würden erstmal ihre Ruhe haben. Also ehrlich, ich gehe hier meinen Tag ganz normal, meinen Alltag in Berlin. Und ich denke an Kleinigkeiten, wenn ich zum Beispiel duschen gehe oder in eine Badewanne. Also setze sozusagen, dass ich an meinen Vater denke. Wie erschöpft er ist, dieser Mensch. Was er durchmachen muss. An meinen Bruder denke, dass er halt nicht die gleichen Abendessen hat wie ich oder gleiche Möglichkeit hat, dass ich mein Gesicht jeden Morgen waschen kann. Im Wasser, die auch ihre Trinkwasser sein konnte.
Wie schaffst du das, damit umzugehen? Damit dann auch, wenn du mit denen sprichst und man weiß gar nicht so richtig wahrscheinlich, was man sagen soll, oder?
Wir sind halt wirklich fassungslos, aber die schockieren mich, wie die ihr Leben weitergestalten und weiter dastehen. Die wollen weiterleben.
Im Moment ist es für Nidal mega schwierig, mit seiner Familie zu telefonieren, Kontakt aufzunehmen, weil es kaum Strom und Internet gibt. Am 19. Januar diesen Jahres war ja zunächst mal eine 6-wöchige Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas in Kraft getreten. Hunderttausende Palästinenserinnen und Palästinenser sind in den letzten Wochen zu ihren Häusern im Norden des Gazastreifens zurückgekehrt. Beziehungsweise eben zu den Trümmern ihrer Häuser, so wie Nidals Familie. Viele dringend benötigte Hilfslieferungen sind in der Zeit in den Gazastreifen gekommen. Und jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Weil diese erste Phase des Waffenstillstandes, die ist vorüber. Und einen Überblick über die aktuelle Lage, den kann sie uns geben.
Ich bin Bettina Meyer, ich bin hier Korrespondentin der ARD im Studio Tel Aviv und berichte nicht nur über Gaza, sondern auch über Israel und das Westjordanland.
Und an der Stelle auch nochmal der Hinweis. Wir berichten in Unboxing News über alle möglichen Aspekte in diesem Krieg. Wir schauen heute auf die Situation der Menschen in Gaza und ihr findet aber natürlich auch Folgen in unserem Feed, wo wir nach Israel schauen. An diesem Wochenende kam ja jetzt die Meldung, Israel habe die Hilfslieferungen in den Gazastreifen wieder gestoppt. Warum?
Ja, also Israel benutzt das ja als Druckmittel, um die Verhandlungen für eine zweite Phase der Waffenruhe jetzt zu umgehen und diese erste Phase zu verlängern. Die beinhaltet, dass mehr Geiseln freikommen, aber man sich eben nicht komplett zurückziehen muss aus Gaza, was aber die Hamas möchte. Also das erstmal wichtig zur Erklärung. Jetzt kommen seit dem Wochenende keine Hilfsgüter mehr rein. Das sind nicht nur Nahrungsmittel, sondern auch Zelte, die gerade dringend gebraucht werden. Hier ist ja auch Winter und es ist sehr windig, es ist sehr nass. Die Menschen schlafen zwischen Trümmern auf dem Boden und viele von denen warten händeringend auf Zelte. Das ist eine der wichtigsten Hilfsgüter, die momentan gebraucht werden. Dann kommen noch dazu Treibstoff. Also damit zum Beispiel Generatoren betrieben werden können, damit die Menschen auch was zu essen kochen können, vielleicht ein bisschen Strom und Licht haben. All das ist sehr, sehr schwierig momentan. Also von den Behörden, die natürlich immer auch mit der Hamas zusammenhängen, wird von einer Hungersnot gewarnt. Aber es ist auch momentan jedenfalls noch in diesen Tagen so, dass es jetzt keine akute Hungersnot gibt. Denn man konnte sich in den letzten 42 Tagen mit Essen versorgen. Aber auch internationale Hilfsorganisationen warnen davor, dass wenn das jetzt länger lange anhält, dass dann wieder eine Hungersnot in Gaza drohen würde.
Jetzt hast du gesagt, Israel will mit diesem Stopp Druck auf die Verhandlungen aufbauen. Wenn wir da nochmal drauf schauen, wie ist denn gerade der Stand der Verhandlungen? Es gab eine erste Waffenruhe, die jetzt mehrere Wochen lang gedauert hat. Es sind Geiseln freigelassen worden, tot und lebendig. Wir haben die Nachrichten dazu gehört, ne? Im Gegenzug sind palästinensische Gefangene freigelassen worden. Eigentlich sollte es ja dann eine zweite Phase geben. Aber wo stehen wir gerade in den Verhandlungen?
Ja, es sollte zumindest Verhandlungen für eine zweite Phase geben. Diese erste Phase der Waffenruhe, die hat 42 Tage gedauert. Tatsächlich sind einige Geiseln freigelassen worden, die noch gelebt haben, und auch Tote kamen heraus. Und das ganze Land ist eigentlich noch gerade mit diesen Beerdigungen beschäftigt, die ja die letzten Tage angedauert haben. Und das Land ist traumatisiert. Und jetzt ist die große Forderung der Familienangehörigen, die noch Geiseln in Gaza haben, dass es weitergeht. Irgendwie. Denen ist es auch egal, ob man das jetzt eine Verlängerung der ersten Phase nennt oder eine zweite Phase. Aber die Regierung und die Terrororganisation, da gibt es eben dieses Hickhack, wie man das nennt auf der einen Seite und was das wirklich beinhaltet. Und die Krux ist wirklich, dass diese zweite Phase darauf beharrt, die Hamas, so wie es mal am Anfang formuliert wurde, dann auch einen kompletten Truppenrückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen bedeuten würde. Das würde jetzt in einem ersten Schritt bedeuten, dass sich die israelischen Truppen aus dem Philadelphia-Korridor zurückziehen. Das ist eine Pufferzone zwischen Ägypten und dem Gazastreifen. Und das ist auch, so sagt es Israel jedenfalls, die bekannteste und wichtigste Schmuggelroute für Waffen für die Terrororganisation. Das wird Israel nicht zulassen. Und da kommt man nicht zueinander. Und jetzt hat Israel der Hamas noch mal Zeit gegeben, ein paar Tage, hat eben schon die Hilfslieferungen eingestellt, um Druck auszuüben, um auf diesen Vorschlag einzugehen. Also Zeit zu gewinnen, kann man sagen.
Schweigen die Waffen gerade im Gazastreifen weiterhin oder wird da wieder gekämpft?
Vereinzelt wird geschossen, auch von israelischer Seite. Es hat auch vereinzelt wieder Tote im Gazastreifen gegeben. Auch heute habe ich gehört, dass zwei Menschen in Beit Hanun im Norden Gazas getötet wurden, junge Menschen. Israel begründet das oft damit, dass sich verdächtige Personen dem Militär genähert haben und dann wird eben geschossen. Man kann das natürlich nicht nachprüfen. Von der anderen Seite heißt es, es sind unschuldige Menschen, die nach Essen gesucht haben. Also es ist einfach sehr, sehr schwer, auch für uns nachzuprüfen, was wirklich vor Ort im Einzelnen passiert. Aber wir werten es so, dass momentan noch die Waffen schweigen, dass es ruhig geblieben ist.
Okay, also abwarten, was sich daraus jetzt ergibt. Jetzt hat in den vergangenen Tagen, Wochen dieser Plan von Donald Trump, den Gazastreifen in eine, ich mache es in Anführungszeichen, Riviera des Nahen Ostens zu verwandeln, so nennt er es ja. Wird darüber noch in Israel gesprochen oder war das nur eine von seinen provozierenden Ideen, um wirklich mal für Schlagzeilen dann auch zu sorgen?
Wenn man diese ersten Reaktionen auch von Benjamin Netanyahu, da, als er in den USA war, gesehen hat, dann war der selber überrascht und freudig überrascht. Und seitdem ist das hier tatsächlich der Vorschlag, den die Regierung wirklich tatsächlich ernsthaft verfolgt. Das hat auch heute das Außenministerium nochmal bestätigt. Und da ist natürlich der Knackpunkt für Israel, dass die Palästinenser dann eben ihre Heimat, also den Gazastreifen, verlassen müssten, damit eben dieser Wiederaufbau funktionieren kann. Das ist weiterhin der Vorschlag, auf den Israel setzt.
Die arabischen Staaten haben sich diese Woche auch getroffen, haben einen eigenen Vorschlag vorgelegt. Kannst du uns einmal kurz zusammenfassen, was der beinhaltet?
Genau, das ist also ein Plan, den hat Ägypten aufgestellt und vorgelegt, eben der Arabischen Liga. Mehr als 20 arabische Länder haben dem jetzt zugestimmt gestern. Und es ist ein Wiederaufbauplan. 53 Milliarden Euro soll dieser Wiederaufbau laut Ägypten kosten. Das Ergebnis wäre dann so ähnlich wie eine Riviera des Nahen Ostens, das es hunderttausende neue Wohnungen gibt, Hotels und Parkanlagen. Anders als bei Trump aber würden die Bewohner des Gazastreifens während der Wiederaufbauphase in ihrer Heimat bleiben können. Es ist auch geplant, dass internationale Friedenstruppen zum Einsatz kommen könnten. Und es würde eine Art Übergangsverwaltung erstmal geben mit Beteiligung aus Gaza, nicht mit der Hamas. Aber so ausführlich wurde das gar nicht gesagt. Das ist auch ein Kritikpunkt von Israel. Und dann würde später eine Art reformierte palästinensische Autonomiebehörde die Verwaltung übernehmen. Das ist sozusagen der arabische Vorschlag. Aber hier in Israel ist der auf komplette Ablehnung gestoßen.
Also da würdest du sagen, das hat eigentlich aktuell Stand jetzt erstmal keine Chance, weil Israel sagt, nee, da machen wir nicht mit.
Also das hat hier das israelische Außenministerium ganz klar gemacht. Ganz klar lehnt Israel hier natürlich die Beteiligung der palästinensischen Autonomiebehörde an der Verwaltung im Gazastreifen ab. Nicht nur eben die palästinensische Autonomiebehörde, sondern auch das UN-Flüchtlingshilfswerk UNRWA hätten wiederholt bewiesen, dass sie korrupt sind und Terrorismus unterstützen. Und das will Israel natürlich nicht. Und außerdem wäre in diesem Vorschlag überhaupt nicht die Hamas beschrieben worden. Also die kommt gar nicht zur Sprache. Und auch das Massaker am 7. Oktober wurde komplett rausgelassen. Das sind die Kritikpunkte. Und Israel hat hier eine ganz klare Ablehnungshaltung.
Wie hat die Hamas auf diesen Plan reagiert? Gibt es da auch Reaktionen?
Ja, es gibt eine Reaktion. In dem Sinne hat die Hamas insgesamt diese Initiative zwar begrüßt, dass sich die arabischen Länder auch darauf verständigt haben, dass die Palästinenser nicht aus ihrer Heimat weg müssen, aber sie hat auch gleichzeitig die Position abgelehnt, dass internationale Hilfe von außen bzw. Friedenstruppen, also irgendwelche Kräfte, die dort bei der Kontrolle mitwirken, das lehnt die Hamas strikt ab. Insofern gibt es Punkte, wo es Zustimmung gibt, aber auch Ablehnung.
Bei diesem Treffen dabei war ja auch Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas. Im Gazastreifen selber herrscht die Hamas. Die waren nicht daran beteiligt. Da fragt man sich ja schon insgesamt, redet man eigentlich auch irgendwer mal mit den Menschen im Gazastreifen selber, was die eigentlich wollen?
Also wir als Journalisten tun das. Wir fragen auch nach. Wir haben immer wieder auch nachgefragt, was wünschen sich die Menschen in Gaza. Aber man muss auch sehen, die sind mit Überleben beschäftigt. Die haben ganz andere Sorgen momentan. Natürlich interessiert sie ihre Zukunft und natürlich wollen sie auch nicht den Gazastreifen verlassen. Das haben sie immer wieder ganz deutlich gesagt. Die meisten jedenfalls möchten, auch wenn sie auf den Trümmern alles wieder aufbauen müssen. Es gibt diese Sicht. Es gibt auch junge Leute, die sagen, nein, wir wollen eine andere Zukunft und würden Gaza auch verlassen. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Aber tatsächlich hat man das Gefühl, dass hier die Politik überhaupt nicht die Menschen fragt, was die eigentlich wollen. Und man muss aber auch sagen, in Gaza herrscht nach wie vor die Hamas. Sie kontrolliert nach wie vor das Geschehen, auch die Straßen. Das hat sich jetzt in der Waffenruhe noch mal verstärkt. Und wir haben auch erlebt, wenn wir nachfragen, dass niemand sich hier zur Hamas wirklich äußern will aus Angst. Also einfach aus Angst, was Falsches zu sagen, um dann vielleicht Konsequenzen zu haben, also bis hin zu Bedrohung oder sogar Tod.
Wie ist das bei Nidals Familie im Gazastreifen? Also wenn es irgendwann doch einen Wiederaufbau gibt, würde seine Familie, würden seine Eltern da bleiben wollen, weil es einfach ihr Zuhause ist?
Ja, also ich sag mal so, es ist meine Meinung. Ich kann nicht für alle Entscheidungen.
Ja.
Wenn man Heimat braucht, wirklich, da musst du dafür was tun, da musst du daran arbeiten. Wenn es nicht für dich, dann für deine Kinder später. Aber wenn ich jetzt, die einfachste Lösung natürlich, wenn man so viel Leid gesehen hat in dem Land, dann hat man auch vielleicht das Recht, im Ausland selber ein paar Jahre mit seiner Familie zu leben. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Der Mensch soll selber alleine entscheiden, wo er sein möchte. Und wenn man sagt, okay, ein oder zwei wollen das Land verlassen, das bedeutet nicht, dass die ganze Gazastreifen das Land verlassen möchten. Gerne hatten wir auch unsere eigene Grenze, dass wir ein- und ausreisen, ohne jemanden, der unser Leben kontrolliert.
Das war Unboxing News für heute. Das Team dieser Folge: Monika Ahrens, Ingo Rockenberg, Justus Wolters, Norman Wollmacher und ich, Rahel Klein. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Abonniert Unboxing News, das würde uns freuen. Und wenn ihr wissen wollt, welche Themen sonst gerade wichtig sind, dann hört gern mal in den Podcast Der Tag von unseren Kollegen vom Deutschlandfunk rein. Die sprechen jeden Tag über zwei aktuelle Themen. Und den Podcast findet ihr auch in der Deutschlandfunk-App. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.